Nun möchte ich Sie willkommen heißen in unserem Gottesdienst. Ich hoffe, dass Sie neben sich auch schon herzlich begrüßt worden sind. Gestern hat Bischof Festo Kiwenchere aus Uganda in seinem Vortrag in Böblingen gesagt, wie schlimm das sei, wenn in unseren Gottesdiensten so eine steife Kühle herrsche und man gar nichts spüre von der Freude, die unser Herz erfülle als Glaubende. Und ich will Sie heute Morgen erinnern bei diesem wunderbaren Sonnenschein, wie dieses Bild der Sonne immer wieder auch angeregt hat zu vergleichen. Und da war eine Frau im Alten Testament, die Deborah, die das zum Anlass genommen hat und gesagt hat, die den Herrn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ich wollte, dass Sie mit Ihrem Leben solch einen strahlenden Schein verbreiten können durch das, was Gott in Ihnen wirkt. Und nun wollen wir miteinander ein Dank- und Loblied zur Ehre unseres Gottes singen und Lob, mein Seel, den Herrn, 188, die Verse 1, 3 und 4. beten. Du barmherziger Herr, unser Gott, wir sind oft erschrocken und verunsichert, wenn wir dies merken, wie unser Leben auf einem schwankenden Boden steht. Und wie wir auch bedroht sind von der Krankheit und vom Tod. Und wie unsere Lebensarbeit, in die wir so viel investieren, zusammenbricht. Und manche unter uns Sorge haben um ihren Arbeitsplatz und um ihren Sinn und ihre Aufgabe in dieser Welt, mach uns jetzt heute deutlich, dass deine Gottesgnade uns ganz neu umfangen und trösten will, dass wir nicht abhängig sind von vordergründigen Lebensinhalten, sondern dass du jedem von uns jetzt dies ganz neu groß und wichtig machen kannst und dass jeder von uns das so erfährt, dass wir uns bergen können unter deiner mächtigen und liebenden Hand und dass wir voll Vertrauen ganz neu es wagen, dir nachzufolgen und deinen Geboten gehorsam zu werden. Herr, segne uns in diesem Gottesdienst und wir wollen nun jeder für sich dir in der Stille all das sagen, was uns an Not bewegt. Herr, du hörst jeden, der zu dir schreit. Dafür danken wir dir und preisen dich. Amen. Wir hören nun den Choral. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Und nun will ich den Predigttext mit Ihnen lesen. Auch das war eindrücklich, wie gestern Bischof Festo Kevensere das gesagt hat. Römer 7, Sie können schon nebenher aufschlagen, während ich Ihnen das erzähle. Er sagte, selbst in Versammlungen mit 10.000 Gläubigen heute in Uganda, in großer Armut, im Freien, weil sie keinen Raum haben. Jeder hat seine Bibel dabei. Er sagt, das Rascheln ist so schön, wenn man merkt, wie es da plötzlich losgeht und die Leute in ihrer Bibel nachlesen, um im Wort Gottes gegründet zu sein. Gestern Abend hatte fast keiner von uns eine Bibel dabei, ich auch nicht. Es ist schon schlimm, wie wir zu Verkündigungsveranstaltungen gehen, ohne das Wort Gottes mitzunehmen. Römer 7. Und nun wollen wir wieder gespannt sein, ob wir in der Predigt manches nachher besser verstehen von diesem Abschnitt. Paulus hat ja davon gesprochen, im Kapitel 6, wie wir frei werden von der Sünde. Und nun sagt er, dass das Gesetz seine Bedeutung verloren hat. Ich muss Sie immer bitten, dass Sie das heute zusammensehen mit den Religionen in unserer Nähe. Der Mensch ist ja irgendwo religiös, er will das mit Gott nach einem Maßstab und nach einem Katalog verrechnen, wie er mit ihm die Verbindung aufnehmen kann. Und selbst auch die Leute, die sich bei uns als gottlos bezeichnen, die leben immer nach diesem Streben, so würden wir das vielleicht besser übersetzen mit dem Gesetz, das Streben mit Gott durch eigene Bemühungen in Ordnung zu kommen. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit Leuten, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Denn eine Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange der Mann lebt. Paulus spricht jetzt von einer schlechten Ehe. Paulus hat auch Humor, meine ich manchmal, da blitzt ein bisschen durch. Eine Frau, die ihren Mann gern los wäre und ihn nicht loskriegt. Wenn aber der Mann stirbt, ist sie frei von dem Gesetz. Welch ein Freudentag, der Tag der Beerdigung, dass sie an den Mann bindet. Wenn sie nun einen anderen Mann gehört, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht zur Ehebrecherin wird, wenn sie einem anderen Mann gehört. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gestorben durch den Tod Christi, sodass ihr einem anderen gehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Ein ganz gewagtes Beispiel, das ich wahrscheinlich gar nicht wählen dürfte. Ihr seid aus einer ganz schlechten Ehe herausgeholt und habt nun die tolle Partie gemacht. Ihr habt einen Lebensgefährten gefunden, der alles andere in den Schatten stellt. Das ist Jesus Christus von den Toten auferweckt. Denn solange wir so lebten, wie wir von Natur sind, wirkten in unseren Gliedern die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir dem gestorben, was uns gefangen hielt und vom Gesetz frei geworden, sodass wir im neuen Leben des Geistes dienen und nicht im alten des Buchstabens. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Gewiss nicht. Aber erst durchs Gesetz lernte ich die Sünde kennen. Denn ich hätte nichts von der Begierde gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Bildlich gesprochen. So kam es, dass das Gebot, das doch zum Leben gegeben war, mir den Tod brachte. Alles eigene Bemühen, sein Leben selbst zu heilen, von den ganzen sündlichen Neigungen, bringt mich immer in eine ganz große Not. Paulus sagt, das ist der Tod, das Ende eines Lebens, wo man verzweifeln will. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat dann das, was doch gut ist, für mich zum Tod geführt? Keineswegs. Vielmehr war es die Sünde, die mir durch das Gute den Tod gebracht hat, damit sie deutlich als Sünde sichtbar wurde und sie durchs Gebot über alle Maßen als Sünde auswirkte. Nun kommt ein Abschnitt, den wir noch leichter verstehen, denn wir wissen, dass das Gesetz aus Gottes Geist kommt. Ich aber bin nur ein Mensch unter die Macht der Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nicht nun ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, so wie ich von Natur bin, nichts Gutes wohnt. Das Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun folgendes Gesetz, folgende Regelmäßigkeit. Ich will zwar das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande, denn in meinem Innern habe ich Gefallen an Gottes Gesetz. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich im Gesetz der Sünde gefangen hält, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und nun singen wir das Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Wir wollen es diesmal singen nach einer Melodie, wie dieses Lied in der ganzen Welt gesungen wird. Das hat überall in allen Nationen unter den Christen eine Liebhaberrolle, dieses Lied. Und wir wollen es zur Begleitung der Posaunen gleich einsetzen, ohne Vorspiel, nach der bekannten Melodie aus den Gemeinschaftsliedern. Wir singen die Verse 1, 2 und 4 vom Lied 277 im Gesangbuch. Es gibt ja Worte und Liedverse, die einem im Leben sehr bedeutsam werden. Ich meine immer wieder, dass dies Lied mein Leben umschließen könnte und es auch soll, bis in die Todesstunde hinein. Es ist Erbarmung Gottes, die wir erfahren haben. Aber jetzt möchte ich zu Beginn unserer Predigt doch einmal ein wenig die ansprechen, die vielleicht heute sagen, nun, das, was wir gerade in der Schriftlesung gehört haben als Predigtabschnitt. Also, lieber Freund, das verstehe ich nicht. Mit was ihr euch eigentlich abgebt, ihr Christen? Lebt ihr denn wirklich unter der Käseglocke zurückgezogen und beschäftigt euch mit ganz unwesentlichen Fragen? Das sind doch nicht die Fragen, die uns in der Welt beschäftigen. Und das, was ihr hier treibt, ist doch völlig unnötig. Und so viele Leute sagen doch heute Morgen, was brauche ich einen Gottesdienst? Ich brauche doch dieses Wort Gottes nicht. Ich kann doch ganz gut für mich allein ein guter Mensch sein. Das ist ja, und ich will das jedes Mal zu Beginn dieser Predigten des Römerbriefs sagen, heute ja die Meinung, die sich durch die ganze Menschheit zieht. Wir schaffen eine neue Welt, wir brauchen keinen Gott dazu und wir brauchen keine Gnade dazu, das machen wir. Wir müssen es bloß wollen, wir müssen es bloß wollen. Wenn wir entschlossen unser Schicksal in die Hand nehmen und für den Frieden eintreten, für die Gerechtigkeit und gegen die Unterdrückung, dann können wir diese neue Welt schaffen. Und wir als Christen stehen daneben und sagen, wir glauben euch das nicht. Und wir können dann bloß sagen, bei uns im Leben haben wir die Erfahrung gemacht, je mehr wir es wollen, umso mehr scheitern wir. Die anderen schütteln den Kopf. Und ich bitte Sie, sagen Sie es den anderen immer wieder als ein persönliches Lebenszeugnis. Klagen Sie nicht andere an, setzen Sie sie nicht herunter, die fühlen sich beleidigt, als ob wir ihnen den guten Willen absprechen. Nein, den Willen sprechen wir ihnen nicht ab, aber das Können, weil wir selber das erlebt haben und täglich erleben. Auch als Christen, wir erleben dies nämlich, dass wir am Morgen eines Tages starten und sagen, heute soll ein neues Klima in unserem Haus herrschen. Heute will ich ein gütiger Mensch sein. Wie lange hält es bei Ihnen? Sie haben nur verplatzt und dann kommt der Krach und dann kommt die Auseinandersetzung und die Dissonanz und wir sind plötzlich gescheitert mit allem guten Wollen. Darum möchte ich meinen ersten Teil überschreiben. Der Schaden sitzt ganz tief. Und wir sind heute Morgen genau an der Sache dran, die entscheidend ist, wenn wir in der Welt was Neues wollen, wenn es eine Veränderung geben soll. Und das ist so schlimm, wenn Menschen nicht mehr in der Tiefe graben und Acht geben, wo der Schaden liegt. Das ist auch bei den Kranken gerne so, dass sie sich lange Zeit ein wenig täuschen können, wenn der Lautsprecher zu laut ist. Ich habe den Eindruck, er hallt ein bisschen nach, aber ich höre es vielleicht. Dann würden wir ihn etwas reduzieren. Wir danken unseren Technikern, die haben vor 14 Tagen hier alles verbessert und verstärkt. Und wir haben jetzt, wir können den ganzen Stadtteil beschallen. Aber Sie müssen sich dann wehren und da hinten ein Zeichen hingeben. Schwerkranke, die klammern sich ja oft an die Illusion, es ist alles nicht so schlimm. Das ist für mich ganz arg schwer. Wenn ich Besuche mache, dann sagen die dauernd nur, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Wahrscheinlich komme ich zum Wochenende nach Hause. Und die Angehörigen sagen es dann draußen vor der Tür, der kommt nicht mehr heim. Und dann die Kranken, die klammern sich an diese Illusion, weil sie sagen, schau doch einmal an, meine Hände sind doch in Ordnung. Oder sie schauen sie im Spiegel an und sagen, ich sehe doch noch ganz gut aus. Aber die Organe innen, die sind zerfressen. Und die sind kaputt. Und dann nützt das gar nichts, wenn man sich von außen her erbaut und sagt, das ist doch alles so schön. Das ist die Not bei Menschen in der Tiefe unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, in unserem Innersten. Da ist etwas faul und da ist etwas krank. Wir sind ganz tief infiziert und wir können nicht da heraus aus dieser Krankheit und diese Krankheit, die in uns steckt, die ist so schlimm, dass wir sie gar nicht überwinden können. Und es nützt gar nichts, wenn wir dann immer wieder sagen, aber ich habe doch auch ein paar gute Seiten, ich bin doch so freundlich und meine Kollegen bestätigen mir es immer, was ich doch für ein liebenswerter und freundlicher Mensch bin. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, ob ich vor Gott ein gerechtes und heiliges Leben führen kann, ob ich wirklich das Böse mit meinem Leben besiege oder nicht. Und darum spricht der Paulus hier in diesem Abschnitt von dieser Not. Wenn ich das heute Morgen anschneide, ich weiß nicht, ob wir das immer so tun. Ich wollte das jeden Sonntag zum Thema unserer Gottesdienste machen. Wir haben doch einmal den Entschluss gefasst, Jesus über alle Dinge zu lieben. Ich hoffe, dass Sie in Ihrem Leben sich entschieden haben, mit Jesus zu gehen. Und dann machen wir eine bedrückende Erfahrung, auch in einem Christenleben. Kaum beginnen wir, Jesus nachzufolgen, dann kommt eine Enttäuschung nach der anderen. Da gibt es viele, die sagen, ich will gar nicht mehr mit Jesus gehen. Das ist für mich viel zu aufreibend und zu enttäuschend. Denn kaum geht man den Weg mit Jesus, da merkt man erst, was man für ein schwieriger und böser Mensch ist. Das hat man vorher nie geahnt, als man fern vom Glauben war. Und ich muss Ihnen sagen, das wird mit jedem Jahr, wo Sie Christ sind, nur schlimmer. Je länger Sie im Glauben stehen, umso tiefer erkennen Sie, was eigentlich Sünde heißt. Das ist nicht bloß hier und da einmal eine Entgleisung oder eine Übertretung des Gebotes Gottes, sondern dass unser ganzes Leben besetzt gehalten wird von dieser tödlichen Krankheit, von dieser Infektion, die wir nicht überwinden können. Wollen habe ich wohl, ja, und wie ich will doch Gott nicht betrüben, ich will doch seine Gebote nicht brechen, ich will doch keine unreinen Gedanken haben, ich will doch nicht hassen, ich will doch nicht von den bösen Gedanken befallen werden, ich will doch mit den Menschen den Frieden leben, ich will. Ich habe das schon am letzten Sonntag gesagt, dass viele Christen darüber so zerbrechen, dass sie weinen und an sich selbst verrückt werden. Und sagen, halt mal, ich kann doch gar nicht mehr weiterleben. Das macht mich krank. Ich will doch dieses neue Leben ergreifen und ich komme nicht heraus aus meiner Widersprüchlichkeit. Es war ein Zufall, dass gestern Festo Chiwenzure in Böblingen in den beiden Ansprachen vor den Jungen und vor den anderen, die er gehalten hat, beides Mal darüber sprach und sagt, die Not der Menschen heute ist, sie haben ihre Identität verloren. Sie kommen sich vor wie ein Puzzle, das zerfällt in tausend Teile und sagt, wer bin ich eigentlich? Ich werde mit mir selber nicht mehr klarkommen. Und dann sagte er, sie suchen Lösungen und sagen, wir gehen zum Psychiater, vielleicht kann der uns nochmal zusammenkriegen oder wir gründen ein Krisenkommando und probieren, ob wir da irgendwas machen können gegen die Nöte unter den vielen Menschen, die heute so verunsichert sind und nicht mehr zu ihrem eigenen Selbst finden. Wir müssen Aktionen starten. Und dabei ist das doch eine ganz einfache Sache, die im Evangelium immer und immer wieder abgehandelt wird. Ich stoße an den Rand meines Könnens. Nun gibt es viele Ausleger der Bibel, die haben hier immer wieder gesagt, was in Römer 7 steht, das betrifft nicht die Christen, das betrifft nur die Ungläubigen. Und ich weiß, dass das in vielen christlichen Sondergruppen weit verbreitet ist. Und da kommt eine große Not davon her, dass man dann sagt, ein Christ sündigt nicht mehr. Ein Christ ist frei von der Sünde. Und das, was Römer 7 steht, das betrifft die Christen nicht mehr. Ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, unsere Reformatoren, die pietistischen Väter, haben immer und immer wieder darauf hingewiesen, was in Römer 7 steht, das erkennen erst Christen in der ganzen Tiefe. Martin Luther ist ja gerade in seiner Jesus-Nachfolge in diese Tiefe hineingeraten, wo er seine Sünde erkannte und an sich zerbrach. Und ich gebe Ihnen gern einen Beweis dafür. Paulus spricht nämlich davon, dass er Lust hat nach seinem inwendigen Menschen zum Gesetz Gottes. Das ist ein typischer Beweis, dass er von dem wiedergeborenen Menschen spricht. Leute, die nicht wiedergeboren sind, haben inwendig keine Lust zum Gesetz Gottes. Das ist ja gerade das Neue, das Jesus in einem Herzen legt, dass man Gottes Gebot tun will. Und darum kommt es gerade im Christenleben zu dieser furchtbaren Verkrampfung und zu dieser Not, dass man stößt auf diese Macht des Bösen, die man nicht steuern kann. Und ich wollte, dass heute Morgen in Ihrem Leben Blockierungen gelöst werden, dass Sie sagen, ach, deshalb spricht er immer von der Sünde. Deshalb will der in jeder Predigt vom Kreuz von Golgatha sprechen. Weil Christen tiefer als andere Leute darunter leiden, an dem Unfrieden, den sie haben zu Hause, an dem Versagen im menschlichen Umgang, an der Untreue und der Unreinheit ihres Lebens. Andere Menschen bewegt das gar nicht mehr. Und wir können darum nicht mehr bloß die Welt vollschreien mit unseren Verbesserungsvorschlägen, wie die Welt neu werden muss. Wir sehen doch, ich kann gar nicht mehr. Und dann seufzt dieser Paulus, ich elender Mensch, was bin ich für ein Versager? Ich kann doch gar nichts mehr tun. Wer kann mich denn lösen aus dieser schrecklichen Verkrampfung des Bösen? Und darum ist das nicht ungewöhnlich, dass Christen ganz tief hineinkommen immer wieder in die Erfahrung, ich komme von einer Sache nicht los, ich bin gebunden, ich habe in meinem Leben Mächte, die mich bestimmen, obwohl ich doch mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen will. Und das kann in die tiefste Depression und Verzweiflung hineinführen. Der Schaden sitzt sehr tief, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das finde ich nicht. Nun kommt das Zweite. Ich gehe mal das Kapitel rückwärts durch. Ist ein schöner, heißer Tag. Ich hoffe, dass Sie es noch absitzen können. Aber jetzt kommt der zweite Teil. Warum können so viele Menschen unbeschwert leben? Auch das beantwortet Paulus. Sie meinen vielleicht, dass die anderen Menschen, die Ungläubigen, ähnliche Gefühle hätten? Gewiss nicht. Obwohl ich mich immer wieder wundere, wenn wir mit Menschen reden, die gar keinen Bezug zu Jesus haben, ganz plötzlich uns davon informieren können, dass sie unheimlich viel Not mit der Schuld ihres Lebens haben. Das kommt sicher davon her, dass kein Mensch unter uns lebt, der nicht erfahren hat, dass Gott zu ihm redet. Aber normalerweise können ungläubige Menschen die Tiefe ihrer Schuld gar nicht sehen. Und das sagt nämlich Paulus hier, dass erst durch das Gesetz man die Sünde richtig merkt. Also durch die Gebote Gottes. Erst wenn man damit lebt. Jetzt brauchen Sie sich nicht wundern, dass so viele Leute, die frisch und fröhlich in der Sünde leben, quietschvergnügt sind und überhaupt keine Gewissensbedenken haben. Das ist kein Wunder. Wer sich löst von den Ordnungen Gottes und wer die Gebote Gottes auf den Kopf stellt und sagt, sie gelten für mich nicht mehr, wer sie umdreht und verändert, natürlich kann der frei leben, auch wenn er in der Sünde ist. Sie brauchen nicht denken, dass jeder Sünder in unserer Welt ein bedrückter Mensch wäre. Aber er ist ein Verlorener. Er ist einer, der sein Leben verspielt und einer, der nie glücklich werden kann, im letzten Sinn, in der letzten Befriedigung. Und einer, der nie das ewige Leben erben kann. Und darum spricht Paulus da vorne im Vers 7 und 8 und sagt, das ist ja das, was die Sünde erst uns bewusst macht. Wir leben mit den Geboten und auch im Christenleben geht es ja so. Kaum sind wir zu Jesus gekommen, dann fangen jungbekehrte Leute damit an, dass sie sagen, jetzt möchte ich die Gebote Gottes halten. Und ich will das ganz bewusst und konsequent tun. Ich will mich darum bemühen und das ist ja richtig. Und kaum lebt man damit und dann merkt man, aber mein Leib, Paulus sagt, mein Fleisch, meine Glieder, die gehen da nicht mit. Die sträuben sich, die kämpfen dagegen und die wehren sich und lassen das nicht zu. Es ist bezeichnend für die Menschen, dass es eine Lust gibt zu den Religionen. Die Menschen ahnen, dass es Gott gibt und dann will man mit Gott einen Verkehr haben, wo man Gott gut zufriedenstellen kann. Dann sucht man eine Religion, die unseren Ansprüchen entspricht und auch unseren Möglichkeiten. Aber man weicht dem heiligen Gesetz Gottes aus. Gott trifft uns bis hinein in die Tiefe unseres Gewissens und deckt auf, wer wir wirklich sind. Und darum ist das so wichtig, dass wir über der Bibel unser Gewissen schärfen. Und wir kommen um dieses Dilemma nicht herum, dass wir immer wieder an uns zerbrechen. Darum haben Christen so eine Skepsis, so ein Misstrauen gegen uns selbst. Das ist der Grund, dass wir nicht die Sprüche machen wollen, weil wir doch die Erfahrung haben, wie das geht. Und dann entdecken wir, was Begierde ist. Der Paulus sagt, das Gesetz ist ein schlechtes Hilfsmittel. Die Gebote Gottes können uns nur bewusst machen, wie gottlos wir sind und wie schlecht unsere Glieder sind, die noch geprägt sind von dem alten gottlosen Wesen. Und das ist auch so schlimm, je mehr ich dagegen ankämpfe, gegen die unreinen Gedanken oder gegen Hass oder gegen Lieblosigkeit, umso mehr gerate ich da rein und ich werde ein verkrampfter und verquetschter Christ, der nicht in der Freiheit und nicht in der Freude leben kann. Und ich werde keinen Schritt weiterkommen. Je mehr sie sich mühen und zusammenreißen, sie kommen kein Stückchen weiter und können ihr Leben nicht verändern. Ihre Ehe wird nicht besser, ihr Familienleben wird nicht besser, ihr Umgang mit ihren Mitmenschen wird nicht besser. Darum hat Paulus im letzten Kapitel 6 davon gesprochen, dass wir von der Gnade leben. Und da steht über diesem Kapitel 7, und darum habe ich Ihnen am Anfang gesagt, bleibt das bei Christen so, dass jeder Tag geprägt ist von der Erbarmung Jesu. Keinen Tag können wir ohne die Gnade Jesu leben. Keine Stunde und keine Minute. Wenn wir meinen, wir könnten es in eigener Kraft schaffen, werden wir scheitern. Und wenn da einer kommt als Wahlhans und sagt, so, jetzt bin ich doch in meinem Leben ein Stückchen weiter geworden, er wird in ganz tiefe Sünde fallen. Vielleicht merkt er es gar nicht. Wie Gott ihn auflaufen lässt an seinem eigenen gottlosen Wesen, an mir und meinem Leben, ist nichts auf dieser Welt. Aber ich darf die Gnade Jesu ergreifen und nehmen und damit leben. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und die Erbarmung Jesu, die will ich jeden Tag über mein Leben stellen. Und dann will ich sagen, Herr Jesus, du weißt, wie es heute Morgen in meinem Kopf wieder aussieht. Du weißt, wie die Sünde mich bedrängt. Du weißt, wie die Versuchungen mich packen. Du weißt, wie die Begierden in mir wüten, auch in einem Christenleben. Aber ich danke dir, dass du die Macht der Sünde besiegt hast. Und dass ich jetzt gerecht werde durch dein Blut, dass das ein Tatbestand ist, den ich über mein Leben drüber schreiben darf. Und will ich an dieser Stelle noch einmal dieses gewagte Bild des Apostel Paulus aufgreifen. Er sagt, da ist eine Frau ganz schlimm verheiratet. Der Mann, der schikaniert sie und prügelt sie nach Strich und Faden. Und sagt, einer solchen Prügelehe vergleichbar ist einer, der mit seinen Maßstäben lebt und sagt, ich will ein guter Mensch sein und sich anstrengt. Aber es ist eine scheußliche Ehe. Mit den Prügeln wird gar nichts erreicht. Und mit den dauernden Rumkommandieren kommt nichts raus. Und sagt, die Frau kann ja nicht ausbrechen, das wäre ein Ehebruch. Aber dann stirbt der Mann, Halleluja. Er spricht nicht von ihrer Ehe, nicht? Er spricht von einer bildlichen Ehe. Nicht, dass sie nachher sagen, ich hätte heute Morgen von ihrer Ehe gesprochen und ihnen gewünscht, dass ihr Mann stirbt. Sondern er spricht in einem sehr extremen Beispiel. Und wie gesagt, ich meine, dass Paulus Humor besessen hat und sagt, aber wenn jetzt endlich dieser scheußliche Mann stirbt, und die Frau, die kriegt plötzlich da einen schicken Grafen, wo das Chevrolet draußen vor der Türe steht. Und jetzt beginnt ein neues Leben, nicht mehr putzen müssen. Jetzt beginnt bloß noch Freude, leben dürfen. Ihr seid in einer neuen Lebensverbindung. Lebt doch nicht mehr aus dem Zwang und aus der Verbissenheit heraus, sondern lebt aus der Freude mit Jesus, der euer Leben erfüllt und der euch so nahe kommt. Da steht doch oben im Vers 4, sodass ihr einem anderen gehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Nur noch einen letzten Punkt. Wir sprachen davon, der Schaden sitzt sehr tief. Warum können so viele Menschen unbekümmert leben? Aber nun, es gibt Rettung. Ich möchte jetzt mit all denen reden, die in ihrem Christenleben traurig sind und nie mehr aus der Traurigkeit herauskommen, die so schreien wie Paulus, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Es ist so schwer, ich weiß, wie mein Leben falsch ist und falsch gelebt ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich wollte das am liebsten jetzt in persönlichen Gesprächen mit manchen von Ihnen bereden. Ich glaube, dass viele Traurigkeit nicht auf eine medizinische Depression zurückzuführen ist, sondern auf dieses Wissen um das eigene Versagen. Und man kann es gar nicht aussprechen, weil man gar nicht die Kraft hat, selbst seiner Schuld gegenüberzustehen. Und darum hat Paulus immer und immer wieder in seiner Predigt hingeführt, somit hat er begonnen im Römerbrief, ich bring dir das Kreuz Jesu dort ist deine Schuld gebüßt und getragen, wie schlecht dein Leben ist, wie verkehrt es ist. Jesus hat es getragen und heute darfst du unter der Gnade Jesu ganz neu beginnen. Das Alte ist weggetan. Ich will es noch einmal in einem Bild versuchen darzustellen, in dem schönen Gleichnis, in dem es Jesus vom verlorenen Sohn gesagt hat. Als der Sohn nach Hause kommt, und die Liebe des Vaters erfährt und der Vater ihn in seinen Arm nimmt und ihm die neuen Kleider überstreift und die Vergebung ausspricht. Da wäre ja natürlich, dass der junge Mann sagt, so Vater, jetzt wirst du mal sehen, dass du dich in mir nicht täuscht. Ich bin ein anderer und ich bin jetzt ein richtiger Kerl und du kannst dich auf mich verlassen. Ich will mich bewähren bei dir. Jeder Spruch wäre Lüge von A bis Z. Ach, der Vater kennt doch seinen Sohn. Und der himmlische Vater weiß, was wir für ein Gemächte wir sind, was wir gerade gesungen haben. Jesus weiß doch, wie wir ihn enttäuschen, wie untreu wir sind. Und wenn der verlorene Sohn zum Vater sagt, Vater, wenn morgen wieder diese falschen Gedanken bei mir kommen, dass ich meine, ich müsste weglaufen von dir, dann darf ich zu dir kommen und dir sagen. Dann sagt der Vater, ja, dann kommst du zu mir und dann nehme ich dich neu in den Arm. So handelt nur Gott mit uns. Der weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Und wie befreiend ist dies, dass wir keine Sprüche mehr klopfen müssen. Auch keine Moralsprüche mehr, was wir ein neues Leben darstellen. Wir dürfen das ganze Leben ganz nüchtern davon ausgehen. Wir sind ganz problematische Persönlichkeiten. Aber Jesus hat einen Plan für uns. Und was für einen? Der will uns heilig machen, gerecht. Er will, dass aus unserem Leben Frucht entsteht. Er, der einst das Grab gesprengt hat und aus dem Tode auferstand, der will in ihrem müden Leib noch Neues darstellen. Ob sie alt oder jung sind, das kann geschehen. Rettung geschieht. Weil er ihr Leben verändern will, neu machen will. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten aus dem Leibe dieses Todes? Ja, jetzt wollte ich Ihnen Geschichten erzählen. Lesen Sie es einmal nach, dass alle Leute, aus denen Jesus etwas Großes gemacht hat, alles gestrandete Menschen waren. Vorher hat er gar nicht anfangen können zu arbeiten. Und wenn wir von unserem Glaubensleben reden, sollten wir alle das auch so erzählen und sagen, ich war hingekommen bis an den Punkt, wo ich in eigener Kraft versucht habe, ein guter Mensch zu sein. Denn ich bin schrecklich gescheitert. Bei uns ging es drunter und drüber. Es gibt auch keine christlich perfekte Ehe. Es gibt auch keine perfekte Familie. Es gibt auch keine Leute, die alles tun können, was an sie gefordert ist. Es sind sehr notvolle Leute, die sich da in der Nachfolge Jesu sammeln. Aber die Jesus trauen und mit seiner Gnade leben. Und wissen, dass seine Kraft jetzt in ihrem Leben mächtig durchbrechen will. Das ist so wunderbar. Ich danke Gott durch Jesus. So schließt Paulus dieses Kapitel ab. Ich danke Gott durch Jesus. Sie dürfen zurückgehen und die Sünde unter ihre Füße treten, aus Gnade. Sie dürfen sagen, danke Jesus, dass du stärker bist. Dass ich nicht mit den Begierden zu kämpfen brauche. Dass ich sie dir hinlegen darf in der Beichte und frei werden darf, immer neu. Das gilt auch für Christen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das gilt auch für Christen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, wir wollen uns nie täuschen. Aber das andere gilt dann auch, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich will bloß mich an ihn fest hinhängen und freue mich, dass er aus meinem Leben und aus ihrem Leben noch etwas Großes machen will. Amen. Und nun singen wir aus unserem Liedheft noch einmal dieses Lied, Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. In diesen beiden Liedern, die wir vor und nach der Predigt gesungen haben, soll das noch einmal zusammengefasst sein, was wir auch heute hörten. Wir singen 126 alle vier Verse ohne Vorspiel.
Thank you.
wir beten, uns erheben. Herr Jesus, du deckst das Innerste in uns auf. Wir wollten so manchmal dem entfliehen vor dieser grausigen Bilanz. Und wir hofften immer wieder, wir könnten durch irgendwelche Mittel dieser schrecklichen Offenbarung entfliehen, auch in unserem Christenleben, dass wir vor dir Bankrotteure sind. Doch danke, dass uns da deine Versöhnung immer größer wird, dass du für jeden gestorben bist und dass man, wie schlimm auch die Schuld ist und wie oft wir auch untreu waren, immer wieder neu kommen darf mit der alten Schuld und unter deine Gnade sich stellen. Herr, mach uns jetzt alle, wie wir hier zusammen sind, so frei von der alten Schuld. Wir wollen das bei dir niederlegen. Auch den ganzen Ungehorsam und die Untreue und das Unvermögen, das so tief in uns steckt. Und dir danken, dass deine Gnade auch diese neue Woche umspannt. Das, was vor uns steht an Aufgaben und Verpflichtungen, wirke du viel Frucht durch uns. Und lass das geschehen, dass du immer mächtiger wirst in unserem Leben. Dass du in uns wohnst und neues Leben formst und prägst in uns. Herr, komm du in unser Leben und wohne du in uns und mach du Neues aus uns. Wir wollen dich auch bitten für unsere Welt mit den vielen Menschen, die ohne Hoffnung leben, die dein Evangelium nicht kennen. Segne du alle Mission, wo sie auch geschieht. Wir wollen dich aber auch bitten für den Unfrieden in der Welt, auch für die große Friedenssehnsucht der Menschen. Wir bitten dich für die beiden Verhandlungsführer, die jetzt in Genf einander gegenüber sitzen. Du kannst auch sie lenken und leiten. Und wir wissen, dass es deine Gnade ist, dass wir bis heute Frieden haben. Das ist dein Geschenk, wo du uns Raum lässt zur Umkehr. Wir wollen dich auch bitten für die Missionare, die im Sudan von Geiselnehmern gefangen gehalten sind. Wir bitten dich für die leidende Gemeinde, wo Christen verfolgt werden um deines Namens. Und wir bitten für die in unserer Nähe, die leiden in der Krankheit, in der Schwermut, sei du ihnen nahe und begegne ihnen durch dein Wort. Und lass sie gewiss werden, dass du auch einen Plan für sie hast. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch unseren Schuldigern, und führe Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 188, den fünften Vers. aus unserem Mitglieder Dr. Schaak in seinen Ferien nach Kenia. Wo ist der Dr. Hartmut Schaak? Ah, der sagt uns noch geschwind, was er tut. Er ist Geologe und in diesem Fach wird er etwas tun.
Ich habe vor, 8 Wochen nach Kenia zu den Maasai zu gehen. Das ist ein Hirtenvolk, das in Kenia in diesem ostafrikanischen Graben lebt, in dem wenig Regen fällt, denn es ist von Gebirgen umgeben. Und ich möchte dort versuchen, mit Gottes Hilfe von Hand nach Wasser zu bohren. Denn viele Menschen leiden dort an Krankheiten, die von verseuchtem Trinkwasser herkommen. Und es soll also dieses Wasser hauptsächlich für Trinkwasserzwecke dienen. Unter den Maasai ist es in jüngerer Zeit zu einer geistlichen Erweckung gekommen. So hoffe ich, dass meine Arbeit, und ich bitte, dass Sie auch im Gebet daran denken, den jungen Christen dort zu einer Stärkung ihres Glaubens wird. Auch sonst bin ich ganz auf Gottes Hilfe und ihre Fürbitte angewiesen. Denn es ist mit einigen Schwierigkeiten zu rechnen, da dieses Gebiet geologisch kaum erschlossen ist. Auch soll ich in dieser Zeit 1 Woche nach Uganda gehen und dort für ein Krankenhaus nach einer Möglichkeit schauen, wie man zu sauberem Wasser kommt. Ich bin ziemlich bange, aber ich gehe auch mit der Gewissheit, dass der Herr dabei ist. Danke.
Ja, und wenn man dann Wasser findet, darf es kein Salzwasser sein. Denken wir auch dran im Gebet. Dann die Missionare im Sudan, das sind Missionare mit der Deutschen Missionsgemeinschaft verbunden. Die wollen wir auch in der Fürbitte behalten. Dann am nächsten Sonntag haben wir einen Rundfunkgottesdienst, da unterbrechen wir unsere Römerbriefreihe. Wir haben dann anderen Predigtext, wir machen in den Sommerferien aber ruhig ein Stück weiter mit Römer 8, mit diesem schönen Abschnitt. Das ist ja ein Höhepunkt, auch in unserer Predigtreihe, es fällt nun gerade in die Ferienzeit, aber wir machen einfach dann fröhlich weiter. Am Dienstag spricht Immanuel Preuß über christliche Motive in der Kunst mit Lichtbildern, Dienstagabend um 20 Uhr und unser Opfer heute ist für Hilfe für Brüder. Da liegen hin die neuen Fürbitte-Informationen auf. Wir bestimmen das heute für ein Seminar, theologisches Ausbildungsseminar in Zaire, im französisch sprechenden Afrika. Ist die Not so groß, weil die theologischen Bücher und die Ausbildungsstätten meist in Englisch geführt sind. Und was sind es? 32 Millionen Afrikaner sprechen nur Französisch, also nicht Englisch, abgesehen von ihrer Stammessprache. Und es sind 17 Länder in Afrika, die Französisch als Sprache haben. Und gerade in Zaire, das ist ja ein ganz bankrottes Land mit großer Not. Und wir wollen dort helfen, dieses wichtige Seminar in Bunia aufbauen. Aus dem kommen große Theologen, bibeltreue Theologen Afrikas, Dr. Paluku und andere, Dr. Bordo, das sind große afrikanische Theologen, die uns viel zu sagen haben. Und diese Ausbildungsstätte muss dringend erweitern. Es sind schlichte Hütten, dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Getraut werden am Samstag Stefan Haas und Renate Müller, Weißtannenweg 5, Samstag um 15.30 Uhr. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Ina Seiter, geborene Müller, 56 Jahre, Dannecker Straße 7. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe 2 Dinge noch vergessen zum Mitnehmen für junge Leute, die sich informieren wollen über das Studium. Es gibt eine ganz großartige Sache, eine Einführung in das Hochschulstudium, das von lauter Professoren gemacht wird, von wieder bibelgegründeten Leuten, aber Wissenschaftlern aller Fachrichtungen. Das kann ich sehr empfehlen, wer sich dafür interessiert, für junge Abiturienten, die noch nicht einen Studienplatz haben, sinnvoll studieren, ein Einführungssemester in das Hochschulstudium. Da liegen die Prospekte in der Sakristei drin. Und am Büchertisch haben wir dieses Buch von Kurt Hennig, das mir wichtig ist. Gott ist nicht liberal, einige Fragen zur Klärung, wo sie stehen. Friede, was meint eigentlich die Bibel? Oder war Jesus ein Sozialist oder Kapitalist? Über das Gewissen, was meint die Bibel mit dem Gewissen? unsere Stellung zum Ökumenischen Rat. Das kostet 2,80 Mark, aber das ist für alle Leute, die sich gründlich informieren wollen in den Zeitdingen und eine Position beziehen wollen, ganz dringend wichtig. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Er segne uns und behüte uns. Er lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.